ARD.
Der FC Bayern gewinnt gegen Heidenheim, unter anderem durch 2 Tore von Jamal Musiala. Und da musste bei ihm unser Reporter Dominik Fischer doch mal nachfragen.
Fühlen Sie sich ein bisschen als Ersatz für Harry Kane gerade?
Nein, ich glaube, der schießt zu viele Tore, also direkt die Satz zu sein von denen.
Dortmund spielt in Gladbach 1:1, gewinnt wieder nicht auswärts und der Trainer Nuri Sahin war richtig bedient.
Sehr, sehr enttäuscht, hier 2 Punkte liegen lassen zu haben, sehr, sehr ärgerlich. Natürlich auch mit dem Elfmeter, aber auch, dass wir das Spiel nach dem 1-0 nicht kontrollieren, dass wir das nicht wegverteidigen oder das zweite machen.
Und der VfB Stuttgart gewinnt unter anderem durch 2 Tore von Nick Woltemade. Der hat vorher seine Schienbeinschoner geküsst, weil da Bilder von seiner Familie drauf sind.
Sind alle drauf, die zu meiner Close Family gehören, kriegen alle einen Kuss vorm Spiel. Ich sage einmal danke, dass ich hier sein darf und dann geht's los und sind immer bei mir.
Und wir sind wieder bei euch und besprechen das alles jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist die Rückschau auf das Bundesliga-Wochenende auf den 13. Spieltag. Bei mir ist Anne Hild.
Hi.
Hallo Anne, mein Name ist Tobi Schäfer und wir gucken zuerst auf die Tabelle. Der FC Bayern baut die Tabellenführung aus, ist jetzt 6 Punkte vor Eintracht Frankfurt. Ungefährdetes 4:2 gegen Heidenheim gab's. Gab's da irgendwas zu meckern aus Bayern Sicht?
Das Spiel? Ja, schon. Also ich würde sagen, Heidenheim ins Spiel zurückgeholt 2-mal, war so nicht unbedingt geplant.
Na, das war ja gut, aber wirklich aus dem Nichts.
Ja.
Und hatte gar kein System. Also es waren so kleine Unfälle.
Ja.
Aber es war ja trotzdem niemals gefährdet, dass Heidenheim da was holt. Ich glaube, die haben sonst gar nicht aufs Tor geschossen.
Nee, das waren die einzigen 2 Torschüsse und die waren aber drin.
Thomas Müller hatte gesagt, bessere Chancenverwertung hätte man noch haben können. Mhm. Aber naja, trotzdem haben sie 4 Tore gemacht. Was nimmt Heidenheim mit? Neuer Speed-Rekord. Sirlaut Conte ist jetzt der schnellste gemessene Bundesligaspieler, seitdem das gemessen wird, mit 37 km/h. Und ansonsten, was bei den Bayern nicht so dolle war, Coman und Davies haben sich verletzt und fallen jetzt beide mehrere Spiele aus.
Ich glaube, gerade Coman ist ein herber Verlust.
Das glaube ich auch. Aber bis zur Winterpause werden sie sich, glaube ich, noch dann gut durchwurschteln können, die Bayern. Sind da ganz gut aufgestellt. Ich fand ja die Jahreshauptversammlung viel spannender. Am Sonntag vom FC Bayern.
Weil die Nummer 5 nie wieder vergeben wird.
Genau, weil sie sich dazu entschieden haben, die Nummer 5 von Franz Beckenbauer nie wieder zu vergeben. Das hat es tatsächlich so noch nie gegeben. Wer ist der letzte Spieler bei den Bayern, der die Nummer 5 hatte?
Boah.
Pavard.
Ah, okay.
Hatte zuletzt die Nummer 5, der jetzt bei Inter Mailand spielt. Ja, und ich fand's krass, dass der FC Bayern zum ersten Mal beim Umsatz die 1 Milliarde Marke geknackt hat. Wahnsinn.
Und das trotz der vergangenen Saison, ne?
Die nicht so erfolgreich verlief.
Ja, also aus Bayern Sicht war die absolut gar nicht erfolgreich.
Also es sind ja alle anderen Sparten da auch mit einberechnet. Der Hauptumsatz wird natürlich vom Fußball gemacht, aber man sieht, die Bayern sind geschäftstüchtig.
Auf jeden Fall.
Nächster Gegner, wir gucken nach vorne, ist in der Champions League Donetsk und das ist ein besonderes Spiel. Das ist nämlich auf Schalke und eben gegen ein Team aus einem Kriegsgebiet. Für Thomas Müller, der hat uns das verraten, zum Teil schon ein bisschen außergewöhnlich.
Wenn man darüber nachdenkt, ja, wenn man sich aber darauf fokussiert, worum es uns geht, nämlich ums Fußballspielen, dann ist es nicht komisch, aber klar, bigger picture, kann man sich schon so seine Gedanken machen. Andererseits ist die Mannschaft auch in diesem Wettbewerb drin und ist auch gut so, dass sie in diesem Wettbewerb teilnehmen können und dann macht das halt auch Sinn, dass das halt im Ausland stattfindet, die Heimspiele. Und nach Schalke wollte ich schon länger mal wieder.
Ja, das schafft dann auch nur Thomas Müller aus dem ernsten Thema hinten wieder einen Schmunzler rauszuholen. Ja. Aber apropos Champions League, wo kann ich die hören?
Live bei uns, wie ihr das gewohnt seid. Ja, und das Schöne ist ja, am Dienstag spielen ja direkt 3 deutsche Teams. Das heißt, du kannst dir die auch einfach in der deutschen Konferenz anhören.
Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Frankfurt, Bayerns erster Verfolger, kommen wir mal zu der Mannschaft, die noch nicht in der Champions League spielen, die sind dann am Donnerstag dran in der Europa League. Die lassen Punkte liegen, unter der Woche ja das Pokal aus, jetzt das Unentschieden gegen Augsburg und da hat unser Reporter Phil Hofmeister, der war bei dem Spiel dabei, mal verraten, ja, geht dieser Überfliegermannschaft aktuell so ein bisschen die Puste aus?
Na klar ist es so, dass zumindest jetzt für den Moment dieser jungen Eintracht-Mannschaft mal so ein bisschen die Flügel gestutzt wurden, aber niemand hier in Fußball Frankfurt ist dieser Mannschaft wirklich böse. Im Gegenteil, das ist die jüngste Mannschaft der Fußball-Bundesliga. Diese Lernprozesse gehören dazu. Und ganz ehrlich, dass es mal so ein bisschen menschen würde und dass es solche Phasen geben würde, das war ja klar, dass sie irgendwann kommen würden. Es war eine bittere Woche für die Eintracht, chancenlos im Pokal gegen Leipzig. Und jetzt diese gefühlte Niederlage hier im Heimspiel gegen Augsburg. Man wollte ein Zeichen setzen, direkt den Stimmungsumschwung, ein Sieg als Statement. Das hat nicht geklappt. Und jetzt geht's in die nächste anstrengende Woche. Europa League bei Olympique Lyon. Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Auswärtsspiel. Und dann in der Bundesliga wieder nach Leipzig. Und dann wird sich zeigen, wie schnell diese junge Frankfurter Mannschaft tatsächlich dazulernen kann.
Ja, aber das bringt mich zu der Frage, ist die Eintracht doch zu abhängig von Omar Marmoush?
Ich hatte schon den Eindruck, also ich habe vorm Spiel mit Phil gesprochen, ob Marmoush irgendwann mal eine Pause braucht. Da meinte er noch so, nee, wer so drauf ist, der will ja auch gar keine Pause machen. Aber Augsburg hat ihm quasi so eine Zwangspause verordnet, ne? Die haben den ziemlich gut aus dem Spiel geholt.
Und drei dann, Torschüsse, glaube ich nur.
Ja, und dann siehst du halt, ja, ohne Marmoush und seinen Zauberfuß funktioniert es dann halt doch nicht so gut.
Er hat erst das vierte Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Liga nicht getroffen und dreimal davon hat Frankfurt nicht gewonnen. Also eine gewisse Abhängigkeit ist dann schon festzustellen. Aber die Eintracht steht natürlich trotzdem immer noch gut da. Frankfurts nächster Gegner, Leipzig, kommen wir mal dazu. Mit einem 2:0 in Kiel. Die Novemberkrise ist überwunden und deswegen hatte Marco Rose, der Leipziger Trainer, mal entspannt Zeit, Fragen zu seinem Nikolausgeschenk zu beantworten. Denn da gab es offenbar von seiner Frau Gesichtscreme und auf der Pressekonferenz hat jemand gefragt, was hilft denn besser gegen Falten? Ein Dreier gegen Kiel oder die Gesichtscreme?
Ich denke, die Kombination macht. Aber das Problem waren ja, es waren zwei Gesichtscremen. Das war ja das wirklich Überraschende, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ein klares Signal meiner Frau, dass ich was tun muss. Aber ich werde weiter Fußballtrainer bleiben mit Leidenschaft und die Gesichtscreme nehmen. Das ist die Wahl.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange die verheiratet sind, aber es ist doch so schön, dass sie ihn noch überraschen kann.
Ja, und Marco, apropos schön, Marco Rose, schöner Mann einfach, muss man einfach mal sagen, finde ich.
Vielleicht macht's die Gesichtscreme.
Hässlich dagegen waren die Plakate in Kiel, die wir gesehen haben auf der Tribüne. Minzlaff und Klopp wurden da als die Totengräber des deutschen Fußballs bezeichnet und ins Fadenkreuz genommen. Mhm. Es wurde jetzt viel diskutiert, dass der Schiedsrichter hätte unterbrechen müssen, hat er nicht getan. Findest du es dann nötig oder gibt man denen dann zu viel Aufmerksamkeit?
Das ist, glaube ich, immer die Frage. Also ich meine, wir sprechen jetzt auch drüber. Das heißt, sie haben es ja geschafft, dass sie Gesprächsthema sind. Vielleicht hätte er auch unterbrechen können. Aber ja, du willst, das ist ja so ähnlich wie bei der Pyrotechnik. Du willst dem Ganzen dann keine Bühne bieten.
Ja, man muss mal eine Linie finden. Ne? Es gab ja mal ähnliche Vorfälle, da wurde dann unterbrochen. Mhm. Die Plakate gehen natürlich gar nicht, da sind wir uns einig. Aber der DFB-Kontrollausschuss, der hat auf jeden Fall jetzt gesagt, wir prüfen die Angelegenheit mal. Also es könnte vielleicht doch noch Konsequenzen haben.
Und klare Linie bei den Schiedsrichtern ist ja eh so ein Thema dieses Wochenendes.
Aber wenn wir nochmal einen Satz zu RB verlieren, wirklich die Krise überwunden. Jetzt in der Champions League gegen Aston Villa und dann noch Frankfurt und die Bayern. Bis Jahresende. Also es ist ein knackiges Programm.
Voll. Und ich weiß auch nicht, ob du nach dem Spiel wirklich sagen kannst, sie haben die Krise überwunden. Klar, sie haben das gewonnen, aber also da waren dann halt auch so Elfmeterentscheidungen, die für Leipzig ausgefallen sind. Da hätte Kiel auch einen Elfmeter kriegen können, als Gulaschi da rauskommt und Phil Harris trifft und eben nicht den Ball. Und dann der Elfmeter, den Leipzig bekommt, ist auch vielleicht ein bisschen diskussionswürdig. Also da hat der Schiedsrichter schon ein bisschen mitgeholfen.
Aber ist dann eben auch ein bisschen Spitzenmannschaft, wenn du so ein Spiel dann gewinnst.
Ja.
Und das haben sie getan und jetzt können sie entspannt, glaube ich, in die restlichen Spiele des Jahres gehen. Wen haben wir noch da oben in der Spitzengruppe in der Tabelle? Wir haben natürlich Bayer Leverkusen noch, die zu Hause gegen St. Pauli gewonnen haben mit 2:1 und zwar sehr minimalistisch. Mhm. Nur 6 Torschüsse, das ist so wenig wie noch nie in einem Heimspiel unter Alonso. Ist Bayer Leverkusen mittlerweile wieder der ärgste Bayern-Verfolger oder der ernsthafteste?
Ja, kommt drauf an, wie Frankfurt weitermacht. Ne? Also ja, Leverkusen voll zurück in der Spur. Hilft dann natürlich auch, dass St. Pauli gegen Top-Teams immer gut spielt, aber sich eben nicht dafür belohnt. Ja, und wenn du so Spiele gewinnst, dann redet am Ende halt keiner mehr drüber.
Ja, 5. Pflichtspielsieg in Folge. Jetzt Inter Mailand. In der Bundesliga haben sie jetzt bis Ende des Jahres noch Augsburg und Freiburg. Also ich bin mir sicher, dass Leverkusen als Zweiter überwintert.
Und sie können halt auch ganz gut damit leben, wenn im Sturm dann mal der ein oder andere ausfällt.
Und wenn er wieder zurückkommt, da freuen sie sich sicherlich dann auch. Dann gucken wir auf das Topspiel am Samstagabend. Mhm. Gladbach und Dortmund trennen sich 1:1. Na klar, gewinnt Dortmund auswärts mal wieder nicht.
Natürlich, aber Erfolg, das ist der zweite Auswärtspunkt.
Ja, es sind jetzt in den ersten 6 Auswärtspartien 2 Punkte. So wenige wie zuletzt vor 33 Jahren unter Ottmar Hitzfeld. Aber gute Nachricht, damals wurde der BVB Vizemeister.
Ja.
Ich glaube, würden sie jetzt auch wieder nehmen. Das große Thema waren aber natürlich die Elfmeter oder beziehungsweise die Elfmeter-Diskussion. Wir nehmen nur mal 2 raus. Mhm. Das ist natürlich blöd für die, die es nicht gesehen haben. Wir versuchen es mal irgendwie zu umschreiben. Erstmal den beim Stand von 0-0 als Reiz Girassi an die Hand schießt oder
das
an den Arm schießt.
Das ist ja leicht zu beschreiben, weil jeder von uns hat doch wahrscheinlich noch das Bild von Deutschland gegen Spanien vor Augen.
So, und damit wurde das dann auch so ein bisschen verglichen, das gegen Spanien. Da hat man ja im Nachhinein gesagt, das hätte Elfmeter geben müssen. Deswegen sagen jetzt auch einige, der hätte es aber jetzt dafür Gladbach auch Elfmeter geben müssen. Der Schiedsrichter des Spiels war Tobias Stieler und der hat das Ganze mal begründet, warum es keinen Elfmeter gab.
Same, same, but different. Also es gibt schon kleine marginale Unterschiede, die dann auch eine unterschiedliche Bewertung rechtfertigen. Beim Spiel Deutschland-Spanien war es ja ein Torschuss aus 10 Meter Entfernung und der Arm ging quasi in die Flugbahn des Balles unter Spannung. Und hier war es einfach ein herunterhängender Arm aus kurzer Distanz, der dann noch zurückschwingte. Also von daher gesehen gibt es schon Unterschiede, die dann eine andere Bewertung aus meiner Sicht rechtfertigen.
Ja. Weißt du was? Ich finde das voll okay, dass du den Elfmeter nicht gibst, wenn es immer so wäre. Ich glaube, das ist halt das Problem, dass es Spiele gibt, in denen es dafür einen Elfmeter gegeben hätte.
Die Situationen sind irgendwie immer zu anders, ne? Mhm. Ich mag mir da gar nicht mehr den Kopf drüber zerbrechen, weil es so kompliziert geworden ist. Aber ja, ich kann der Argumentation schon folgen. Ich finde es schon auch okay, da keinen Elfmeter zu geben.
Ich kann mir halt vorstellen, gleiche Situation im Mittelfeld und es wird abgepfiffen.
Dann gab es aber noch eine Situation, da stand es 1-0 für Dortmund. Mhm. Und dann foul Groß-Kleindienst. Mhm. Also er reißt ihn so ein bisschen runter. Und da gab es dann den Elfmeter. Auch da korrekt?
Nee. Also ich
fandst du zu wenig für einen Elfmeter?
Ja, weil...
Ah, ich finde,
also,
kann man auch
finde,
geben.
Ich finde, klar, Groß hat den Ellenbogen so um den Hals
von
Kleindienst.
Erhindert ihn am Torschuss.
Aber Kleindienst wäre nicht mehr an den Ball gekommen.
Nee, das sehe ich anders.
Nee, das glaube ich nicht, dass er noch hingekommen wäre.
Er hatte schon dann so irgendwie Rücklage und
aber die
das hat ihn schon sehr beeinflusst.
Sie schieben beide und ich glaube halt wirklich im entscheidenden Moment, weil es ist ja dann auch immer so Bewertungskriterium, ob er dann noch loslässt. Und ich glaube, selbst wenn er ihn losgelassen hätte, also wenn es nur dieses Anfangsschieben
ich finde,
hätte
das sollte kein Bewertungskriterium
aber
sein.
Aber das ist ja ganz oft so, dass man sagt so, ja,
ich habe nicht zu Ende gefault oder
genau,
wie?
Er hält ihn und er lässt ihn dann halt nicht los und das über mehrere Meter ist ja ganz oft eine Begründung. Und deswegen finde ich da, ich glaube, Kleindienst wäre nicht mehr an den Ball gekommen.
Ich finde es da andersrum, das wäre im Mittelfeld wahrscheinlich nicht gepfiffen worden.
Ja.
Ne? Und, aber durch die klare Torchance, die da irgendwie zu sehen war, dann eben dann doch. Ich finde, dass man kann damit okay sein. Die Dortmunder waren es natürlich nicht.
Ich finde, man sieht halt wieder, wie schwierig der Job der Schiedsrichter ist.
Ja, aber zum Glück haben sie ja Hilfe aus Köln.
Ja, aber also selbst da sitzen dann halt auch nur Schiedsrichter, die solche Situationen individuell bewerten müssen.
Es ist auf jeden Fall so, der BVB gewinnt wieder nicht auswärts. Jetzt geht es weiter in der Champions League gegen den FC Barcelona und wieder mit schlechten Nachrichten. Es gibt weitere Verletzte. Nuri Sahin hat auch gesagt, er kann das gar nicht glauben, dass irgendwie fast in jedem Spiel jemand ausfällt. Süle möglicherweise schwer verletzt. Bayer hat schon wieder leichte Entwarnung gegeben. Aber das gibt dafür Emre Can vielleicht die Möglichkeit, wieder in einer Innenverteidigung zu spielen.
Ja, der durfte dann ja auch reinkommen. Ne? Aber ich meine, ey, es ist ein Heimspiel gegen Barcelona. Da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen.
Das stimmt. Und in der Liga haben sie noch Hoffenheim und Wolfsburg. Also ich denke, da sollte der BVB sich mit 6 Punkten nochmal in die Pause verabschieden.
Weil BVB immer so zuverlässig gut
ist. Ja, weil
gegen
sie sonst wirklich
spielt.
Auch Platz 4 aus den Augen
außerdem,
verlieren.
Außerdem, Wolfsburg ist ja auch vorbeigezogen jetzt in der Tabelle.
Das stimmt, da kommen wir gleich noch zu, durch ein spektakuläres Spiel. Erstmal noch ganz kurzer Blick auf Stuttgart. Am Freitag macht aus dem 0-2 gegen Union Berlin ein 3-2. Mhm. Zweimal Nick Woltemade und Anne Hild würde sagen, kein Wunder, der hat ja auch mal in Elversberg
gespielt.
Genau,
das hätte ich jetzt gesagt. Ja, der hat mich da schon echt begeistert. Vor 2 Jahren dann noch dritte Liga. Und ich dachte, danach ist er ja erstmal zu Bremen, dass der Sprung in die Bundesliga vielleicht ein bisschen zu früh für ihn kommt, dass er vielleicht lieber noch ein Jahr zweite Liga bei Elversberg gespielt hätte. Aber hat ja alles richtig gemacht.
Hot Take, der wird nächstes Jahr von Nagelsmann eingeladen.
Ja, also alles andere würde mich tatsächlich wundern.
Hätte er sich auf jeden Fall mal verdient. Tolle Geschichte auch mit seinen Schienbeinschonern. Ne? Das ist ja, glaube ich, nicht der Einzige, der da Bilder drauf hat, aber das ist immer nett, sowas mal zu sehen. Dann kurzer Blick noch in den Tabellenkeller. Bochum verliert gegen Bremen. Der VfL bleibt bei 2 Punkten und das war's, glaube ich. Also das kann ja gar nicht mehr klappen.
Nee, also da werden bestimmt noch 3-4 Punkte bis zum Ende der Saison dazukommen. Also ich kann mir vorstellen, im Saisonendspurt hast du dann halt auch nicht mehr die direkte Konkurrenz. Aber ja, das ist halt einfach, wenn es dann in die Rückrunde geht, hast du ja wieder dieses furchtbar schwere Auftaktprogramm.
Und sie hatten ja eigentlich, also sie waren ja nah dran. X-Goals 1-6 zu 0,9 und wenn du das trotzdem dann nicht gewinnst und trotzdem das Spiel dann auch wieder verlierst oder zumindest nicht einen Punkt holst, dann scheint ja wirklich gar nichts zu klappen.
Ja, und dass dann halt auch der Hacking-Effekt so schnell verpufft ist und das war ja wirklich ein Spiel, bei dem hattest du das Gefühl, die wollen wirklich unbedingt, aber es fehlt dann halt einfach die Qualität.
Ich habe auch gedacht, Bernardo zum ersten Mal wieder Startelf nach seiner Verletzung, super wichtiger Verteidiger, hat auch nicht viel dazu beitragen können. Aber naja, sie geben nicht auf in Bochum. Und was haben sie noch für ein Programm jetzt dieses Jahr? Union und Heidenheim. Also klar, jetzt musst du in jedem Spiel was holen.
Ja,
jetzt
auf jeden
kannst
Fall.
Es nicht mehr vom Gegner abhängig machen.
Ey, aber Felix Brüch hat da sein 350. Bundesligaspiel gepfiffen.
Herzlichen Glückwunsch.
Das hat vorhin noch keiner geschafft.
Ja, toll, ja. Wahnsinn. auf die Zahl kommen wir nicht mehr.
Nee.
Dann lass doch kurz auf den Sonntag gucken. Mhm. Da war ja ein bisschen was los bei Wolfsburg gegen Mainz. 4:3, ein Spiel wie ein Herbsttag, auf den ersten Blick trist. Und dann wurde es stürmisch, das 3:2 für Mainz.
Windig wurde es, ne?
Ja, erst, pass auf, das 3:2 für Mainz erst durch Nebel und dann das 3:3 und 4:3 durch Wind.
Mhm.
Ad Wind, ad Wind. Ja, und du hast gesagt, Wolfsburg in der Tabelle jetzt Fünfter auf einmal. Da muss man auch zweimal hingucken.
Zwischendrin
um das
stand
zu
aber auch Mainz auf Platz 5, als die geführt haben. Also, das ist ja auch völlig verrückt, was da abgeht.
Ja, dreimal geführt und trotzdem nichts geholt. Ne? Mhm. Wolfsburg seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen, 4 Bundesligasiege in Folge. Jetzt muss man die auch noch auf dem Zettel haben.
Ja, vor einem Monat standen die auf Platz 14 mit einem Punkt Vorsprung auf Hoffenheim, was, glaube ich, da auf dem Relegationsplatz. Also, ja. Ja, wilder November und jetzt auch Dezember für die Wolfsburger.
Und Mainz verliert zum ersten Mal seit 9 Monaten auswärts wieder, aber wieder 3 Tore geschossen. Die haben in allen Auswärtsspielen außer in einem in dieser Saison 3 Tore gemacht.
Die haben ja auch Johnny Burkhardt, der jetzt Mainzer Rekordtorschütze ist.
Auch kommender Nationalspieler. Bestimmt.
Ist ja schon.
Also etablierter.
Ja.
Ja, und dann hatten wir noch Hoffenheim-Freiburg. 1:1, da müssen wir nicht viel zu sagen. Das war überschaubarer Sonntagabendfußball.
Da habe ich auf jeden Fall mehr erwartet, weil mir wurden 5 Tore im Schnitt in Sinsheim pro Spiel versprochen.
Von mir?
Ja, von dir.
Ja, aber immerhin hatte ich das Unentschieden zwischen Gladbach und Dortmund korrekt vorhergesagt.
Ja, toll.
Dann hinten raus noch der Blick auf die zweite Liga. Da schauen wir auf die Tabelle. Der SC Paderborn bleibt vorne durch die Niederlage gegen Schalke, rückt aber weiter alles sehr, sehr eng zusammen. Nur ein Punkt dahinter, Kaiserslautern, über die haben wir ja Donnerstag gesprochen, und Hannover. Und dann haben wir eben schon gesagt, vor der Aufnahme, bis Platz 8 hat jede Mannschaft die Möglichkeit, demnächst Tabellenführer zu werden.
Gibt es eigentlich schon Merch von der zweiten Liga? Ich bin sowas von Fan.
Also da kann man gar nicht sagen, wer da als aktuell so Top-Favorit auf den Aufstieg ist, ne?
Nö, also ich glaube, du kannst jetzt sagen, so bis Platz 9, 10, die werden, glaube ich, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Da würde ich mich jetzt schon mal festlegen. Aber ansonsten, ey, von Woche zu Woche schauen, von Spiel zu Spiel. Du hast immer einen anderen Tabellenführer.
Das machen wir auch. Wir schauen auch von Folge zu Folge. Die nächste gibt es am Donnerstag wieder. Vorher aber nochmal der Hinweis.
Es gibt die Champions League am Dienstag mit Leipzig gegen Aston Villa, Leverkusen gegen Inter Mailand und Donetsk gegen München auf Schalke. Und Mittwoch dann Dortmund gegen Barcelona und Stuttgart gegen die Young Boys Bern als deutsche Konferenz oder als Einzelspiel in der Sportschau-App.
Gönnt euch und habt eine schöne Woche. Das war das Bundesliga-Update. Bis Donnerstag.
Bis bald.
Tschüss.